Ich bin Naomi und ihr gehört untenrum, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Heute mit dem Alke, 50.
Das Früchste, das ich mich erinnere, ist... Und das habe ich in dem Moment schon irgendwie spannend gefunden. Ich war 7. Ich bin auf dem WC gesessen. Ich habe dann zumal in Kenia, in Ostafrika gelebt. Und kurz vorher habe ich wegen zu engen Vorhaut beschnitten werden. Und ich habe eine sogenannte Morgenlatte gehabt. Ich bin auf dem WC gesessen, habe über das WC rausgekommen. So, riesen Schrei. Das hat mich völlig überrascht, aber das habe ich dann schon einen spannenden Moment gefunden. Ich weiß nicht mehr warum, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. Und also meine Eltern sind sehr offen und sehr tolerant. Ich mag mich auch nicht erinnern, dass das peinlich war oder so. Das ist meine erste Erinnerung, die ja, mit dem Geschlecht zu tun hat, wo richtig sagt, du bist ein Mann und du hast einen Penis und so Sachen.
Wie war die Beschneidung? Schmerzhaft, weißt du das noch?
Also ich war eben 7. Ich mag mich ins Spital erinnern, das Verwachen aus der Narkose, weiss ich noch. Das war sehr schwer, wie aus einem Loch rauskriechen. So. Und dass es noch auf der Wiese vor Küngel hatte. Und was ich mich erinnere, ist aus dem Spital rauslaufen, mit den Eltern natürlich, in einer weiten Pyjama-Hose. Mit gespreizten Beinen. Ich hatte einen riesen Klumpen Verband. Und das war sicher empfindlich. Ich mag mich nicht an diesen Schmerz erinnern. Es war natürlich Vollnarkose. Und was ich auch noch weiss, ist, dass ich das später in der Schule, als ich wieder daheim auskuriert habe, habe ich ein paar Klassenkollegen gezeigt, oder? Narben und wie heissen die, Väterli und so. Die dürfen sehen, es ist irgendwie so... Ja.
Ein Faszinosum.
Ja. Und es hat mich nie gestört. Und im Erwachsenenleben habe ich gemerkt, gerade in meinem Umgang mit anderen Männern, dass es total praktisch ist. Total hygienisch. Und es ist mir nie vorgekommen, ach, so ein Mist, dass ich beschnitten bin. Oder so. Also ich bin sehr oft gezügelt. Und als ich von der Primar in Kanti gegangen bin, haben wir auch gezügelt, ein ganz neues Umfeld gehabt. Und die Klassenlehrerin, die wir dort hatten, die hat uns wie eingeteilt, jeder mit einem Gespändchen heim zum Mittag, um sich untereinander ein bisschen zu lernen. Und dann sind die weiter weg gewohnt haben, wie ich. In Holland ist aber nicht nach Postleitzahl, es ist freie Schulwahl. Und ich habe einen Schulweg von 12 km und andere haben näher gewohnt und ich bin zu einem Gespändchen, der richtig vis-à-vis von der Schule gewohnt hat, zum Mittag. Der hat mich nach dem Mittag in sein Zimmer aufgenommen. Wir waren beide so etwa 12 gewesen. Und er hatte das Aquarium gehabt. Und hinter dem Aquarium hat er so Pornohefte versteckt gehabt. Die hat er mir dann gezeigt. Und das habe ich mega spannend gefunden. Und dann hat er, ich weiß nicht mehr, wie es genau von den Worten her gegangen ist, aber er hat mir gezeigt, wie man sich masturbiert. Und das war meine erste Berührung richtig mit Sex gewesen, finde ich. Mit ihm und einem anderen Klassengespändchen habe ich dann jahrelang so einen, ja, wir haben uns getroffen auf dem WC in der Schule. Weißt du noch, vor dem Internet und vor Handys und SMS und was auch immer. Man hat nicht Nachrichten können austauschen. Du, wenn wir uns treffen, das ist im Gang, beim Wechsel von der Lektion, wo Klassen einander begegnet sind, haben wir ein Zettel übergeben. Und dann bist du eine Lektion lang nervös gewesen. Was wird er wohl antworten? Und viel mehr als Blasen und Wichsen haben wir nicht gemacht. Aber das schon jahrelang. Und also wir sind recht aufgeklärt gewesen. Holland 80er Jahre war sowieso sehr offen gewesen. Aber wir haben es nicht gewagt zu zeigen. Wir haben einander gesagt, nein, wir sind nicht schwul, wir sind am Experimentieren. Wir haben schon gewusst, dass Experimentieren dazugehört. Und dann auch gefunden, das machen wir. Und ich erinnere mich auch so mit 15 haben die so wirklich einmal eine Freundin gehabt und von Abenteuern mit Mädchen erzählt. Und mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich wirklich gefragt, was wollen die überhaupt? Und ich habe auch gemerkt, ich suche nicht das Mädchen, ich will mit euch weiter. Und dann ist mir langsam bewusst worden, ich glaube eigentlich, dass ich schwul bin. Und ich habe über das auch schon gelernt gehabt. Es ist nicht ausführlich thematisiert in der Schule, aber irgendwie habe ich davon gewusst. Und ich bin in die Schulbibliothek, habe ein Buch über Sexualität gesucht und bin gelesen. Und dann hat es auch Fotos gehabt und dann ist mir eigentlich relativ klar gewesen. Dann bin ich bin in gewisser Hinsicht sehr ein zerebraler Mensch, dann bin ich in einem Sexshop mit 15. Und ich bin nicht riesig gewesen, aber es ist wie kein Problem gewesen. Ich habe mit zwei Pornoheftchen gekauft. Ein Schwuls und ein Hetero. Und wirklich heimgenommen, verglichen. Und dann war für mich klar gewesen. Und es hat mich auch insofern nicht gestört. Ich habe für mich war es so spannend gewesen, dass das Schwulhefte, sagen wir mal. Und das andere hat mich absolut nicht gereizt. Nur die Männer, die dort drinnen waren, aber dort habe ich immer gefunden, die werden nicht so richtig gezeigt. Und dann hat das wie ein Jahr mit mir umgetragen. Und ich habe in dem gleichen schwulen Pornohefte auch Geschichten gelesen, das sind so Fantasiegeschichten, so verrucht von einem alten Schwulen, der dann ein paar junge Männer mit sich nimmt nach Venezuela in den Dschungel, dort irgendein Camp macht und das alles versaut. Und das sind alles Jungs, die von daheim weggeschickt sind, weil sie schwul sind und so. Und dann hat sich in mir völlig unbegründet eine Angst aufgebaut, dass meine Eltern das auch machen würden, wenn ich mich outen würde, dass sie mich wegschicken würden. Und sie haben sich nie negativ über Schwule geäussert oder was auch immer. Und ich habe natürlich auch Sachen gesehen im Fernsehen, die negativ gesehen sind. Und dann mit 16 habe ich so Kontaktanzeigen gehabt in diesem Heftchen. Und da habe ich auf eins reagiert, einen Brief geschrieben. Ich war total spitz gewesen und einen Brief geschrieben und Zeichnungen gemacht. Sie hatten natürlich auch noch keine Fotos gehabt. Und dann habe ich das wie vergessen. Ich weiß nicht. Ich habe den Brief verschickt und dann 6 Wochen später, 10:30 oder 11:30, für mich sehr spät am Abend, hat das Telefon geläutet. Ich habe anscheinend noch meine Telefonnummer gegeben und mein Vater hat abgenommen und gesagt, hey, das ist für dich. Und sobald ich gehört habe, wer das war, bin ich in mein Zimmer, ich hatte so ein Verlängerungskabel, ich konnte das Telefon mitnehmen. Und ich habe eine halbe Stunde lang probiert, keinen Termin zu machen. Ich weiss keine Details mehr von dem Typ, wie alt er war, aber ein Stück älter als ich. Und ich konnte mir nicht Nein sagen und einen Termin gemacht, dass ich ihn besuche. Und dann bin ich aus meinem Zimmer rausgekommen und in dem Moment sind meine Eltern steigen darauf gekommen, um ins Bett zu gehen. Und mein Vater hat mein Gesicht gesehen und gesagt, ist jemand gestorben? Und dann bin ich so wie zusammengebrochen und habe gesagt, ich habe einen Termin gemacht und ich will gar nicht und ich glaube, ich bin schwul. Und das habe ich sehr emotional gefunden, aber ich hätte nicht eine bessere Reaktion können haben von meinen Eltern. Beide so, ja und, wenn du glücklich bist, was macht das für einen Unterschied? Und so war es immer gewesen. Ein paar Jahre später habe ich schon noch mit meiner Mutter darüber geredet, wie schaust du jetzt darauf zurück und so. Und es war genauso problemlos gewesen, aber sie hat gesagt, ich finde es schade, bekomme ich von dir kein Grosskind. Und das finde ich, also das verstehe ich ganz gut. Meine Mutter lebt noch und ich habe ein super Verhältnis mit ihr. Sie wohnt wieder in Holland. Und es ist wirklich, also wir telefonieren mindestens einmal die Woche, meistens noch ein paar Mal mehr und dann ist es ein Gespräch von einer Stunde oder so. Anfang der Schulferien, jetzt bin ich eine Woche bei ihr gewesen, wir haben wirklich 7x24 Stunden geredet. Es ist einfach ein gutes Verhältnis, immer schon gewesen. Und ja, sie haben mich sehr unterstützt. Ich weiß nicht genau, wie das dann weitergegangen ist. Ich hatte natürlich einen Crush für einen anderen Jungen in meiner Klasse. Mit 18 konnte ich direkt meinen Fahrausweis machen. Und meine Eltern sind ins Ausland gezügelt. Mein Bruder und ich sind in Holland geblieben, in diesem Haus, mit dem Auto und alles drum und dran. Und ich bin selten, aber schon ab und zu mit dem Auto in die Schule.
Ja.
Und ich habe mal einen Jungen, ich habe mich in ihm verliebt und er ist jemand in der Nähe von mir hat er gewohnt. Und er hat dann auch seine Fahrungsweise gemacht, da habe ich ihn fahren und so in meinem Auto. Weiter als das ist es nicht gegangen. Mit 19 habe ich Matura gemacht. Und ich war schon immer in der Musik. Ich wollte mit 15, 16 Dirigent werden. Und dann habe ich so einen kleinen musikalischen Test machen an der Musikhochschule in Den Haag. Und die haben gesagt, mach deine Kante fertig und nimm Klavierunterricht und such dir einen Chor, einfach allgemein musikalische Bildung, und dann schauen wir weiter. Und dann eine Kante habe ich an verschiedenen Hochschulen vorgesungen, konnte wählen. Ich habe dann in Den Haag angefangen, Gesang zu studieren. Und dort am ersten Wochenende sind alle neuen Studenten mit Cars.
Also die so eingeschifft worden?
Nein, in ein Jugendheim verfrachtet, um sich können lernen mit Musizieren und Kurs und wirklich ein super Wochenende, alle ersten Studierenden zusammen. Was ich mich erinnere, ist, am ersten Abend hat es Disco gegeben. Und ich war gerade geflüchtet von dieser blöden Kante, wo alle immer nur Madonna und was immer hören wollten. Hat es Madonna schon gegeben? Ja, ich glaube schon. Und Wham und keine Ahnung, all die Musik. Die ist nicht schlecht und die höre ich jetzt auch, aber das hat mich dann gestunken, dass es Disco gab. Ich habe gedacht, ich bin im Himmel von der klassischen Musik, am ersten Abend ist Disco. Ich bin auf der Seite gestanden, ich war nie ein Tänzer gewesen. Dort ist Grüppli gestanden, die auch überhaupt kein Gespür dafür hatten. Und dann sind wir wandern im Wald. Und dann bin ich mit einem ins Gespräch gekommen und wir haben uns krass verliebt. Krass, echt ab dem ersten Moment, und wir haben uns das Wochenende nicht mehr losgelassen, und ich war 22 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Das ist echt Liebe auf den ersten Blick. Und er ist aus einer sehr relativ schwierigen Familie gekommen, ist sehr der Scheuche, Abwartende oder so. Und ich aus einer sehr offenen, warmherzigen Familie und so. Wir haben erst nach 3 Wochen dann auch Sex gehabt. Und jemand um diese Zeit hat meine Mutter gefragt, du, der Typ, von dem du immer erzählst, könnte das dein Liebhaber sein, dein Freund? Da habe ich gedacht, ja, vielleicht schon. Und
ihr habt beide bis zu diesem Zeitpunkt noch nie penetrativen Sex gehabt?
Nein, auch dann hat es noch 3 Jahre gebraucht, bis wir das ausprobiert haben.
Ah, was hat er denn nach 3 Wochen, hat er einfach zum ersten Mal
Sex gehabt? Ja, genau. Und ich nenne das auch wirklich Sex, weil ich finde, man kann einander ausführlich genießen, ohne dass penetrativer Sex stattfindet. Aber ich bin natürlich immer neugierig gewesen. Aber wenn man nicht lernt, wie man das als Mann vorbereitet, und ich bin gar kein Freund mit Code und das und dem Zeugs und so, und das hat mich immer abgestoßen. Ich habe gedacht, nein, das kann ich nicht. Und irgendwann habe ich irgendwo gehört, wie man kann spülen und dass es auch Gleitcreme braucht. Wenn du das nicht weißt, dann denkst du, ja, das geht halt nicht. Wir sind nicht dafür gemacht, Punkt. Und langsam haben wir das entdeckt. Es ist nie ein grosser Teil von unserem Leben gewesen.
Hast du das schade gefunden?
Ja. Ich überlege gerade, wie erkennbar ich ihn jetzt mache, in dem, was ich erzähle. Auf der anderen Seite, man könnte ja immer noch schneiden. Mhm. Und jetzt habe ich den Vater verloren.
Ich habe gefragt, ob dir das jemals gefällt. Du hast gesagt, dass
es ein grosser Teil. Ja, genau. Also nach 3 Jahren zusammen haben wir eine Auszeit gemacht. Ich habe mich eingeengt gefühlt. Ich war monogam mit ihm. Und ich habe als Musiker, wir sind je unseren Weg gegangen mit Konzertreisen und Projekten hier und dort, Meisterkurs im Ausland, und wir sind einander immer mal wieder einen Monat, 2 nicht gesehen und dann nichts dürfen mit anderen. Das hat mich mega gefrustet. Und das bin immer noch so, ich glaube an Liebe und an Treue, aber nicht an körperliche Treue. Wenn man mit dem anderen irgendetwas Schönes kann teilen, warum denn nicht auch der Sex? Das verletzt ja die Liebe zwischen 2 Menschen nicht. Nach meiner Überzeugung, nach meinem Gefühl. Und das haben wir dann so besprochen. Wir sind einen Monat mal gar nicht in Kontakt und dann schauen wir weiter. Dann war er wie einverstanden gewesen, okay, wir probieren das mit der offenen Beziehung. Und ich bin überzeugt, dass das uns zusammengehalten hat. Weil sein Bedürfnis war so viel weniger gewesen als meine. Und im Nachhinein, jetzt mache ich einen Sprung. Am Ende von diesen 20, 22 Jahren hat er nach verschiedenen Schwierigkeiten müssen entdecken, dürfen entdecken eigentlich noch, dass er eigentlich hetero ist. mit Umweg und, ja, kann man sagen, Depressionen und wirklich psychische Schwierigkeiten. Nicht Krankheit, würde ich nicht sagen, aber er hat wirklich, er hat es mit sich und Sexualität gehadert und das war wirklich schwer gewesen. Und dann hat er, was darf er Ihnen vielleicht mal erzählen, entdeckt, dass er hetero ist. Und in dem Moment, wo das Thema auf den Tisch gelegen ist, ist für mich klar gewesen, hey, ich habe keine Chance. Das, was ich in ihm gesucht habe, mein Leben lang, das hat er in Frauen gefunden. Und dort habe ich keine Chance, ich habe wie keine Konkurrenz, oder? Und wir haben gleich noch etwa 3 Jahre versucht, zusammenzuleben. Weil wir haben nie einen Streit gehabt. Wir haben so eine Einheit geformt, wir sind so ein Seelenverwandte. Und ich rede Präsenz, wir sind immer noch Seelenverwandte, wir haben die beste Freundschaft, die es gibt. Er und seine Frau haben gerade im vergangenen Mai einen Sohn bekommen. Und ich bin nicht Götti, das wäre zu nach. Das wäre nicht passend. Aber wir sehen uns mindestens einmal die Woche. Aber ja, dort war es wirklich schwierig gewesen. Ich habe dann auch eine Zeit lang probiert, Sexualität zu unterdrücken. Ich habe es so billig gefunden. Weißt, trotz offener Beziehung, man kann gerne mal etwas Schönes erleben mit jemand anderem, aber extra rausgehen, um dich auszutoben, entweder in der schwulen Sauna oder im Cruising Park oder was immer, das habe ich so unter meinem Niveau gefunden. Ich habe sowieso einfach durch... Das ist einfach entstanden. Meine Eltern sind gar nicht repressiv gewesen oder auch prüde oder so. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, Sex ist eigentlich, also körperlich, Sex ist etwas nicht Schönes. Es ist schön, aber nicht etwas Edels oder so. Ich habe es wie, ja, ich finde
Animalisches oder wild.
Genau, eigentlich ist das richtig. Und das ganze Wilde, die ganz wilde Seite von meinem Leben habe ich nicht richtig gefunden. Wir sind gebildet gewesen, weißt? Wir sind
vielleicht primitiv.
Ja, genau. Und das Primitive habe ich nicht wahrhaben. Gerade in dieser Zeit ist das mir sehr wichtig gewesen. Und ich habe es einfach probiert zu unterdrücken. Ich habe nicht rausgehen und dann nach 1-2-5 wieder zurückkommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in die Straße hineingefahren mit meinem Velo und habe das Gefühl, dass das ganze Quartier weiss, dass ich wieder gegangen bin, um mich auszutoben. Weißt? Das hat mich mega blockiert. Ich bin mit 2005 bin ich in die Schweiz gekommen. Dann habe ich auch schon Dating-Apps gehabt. Also nicht Apps, also Handys hat es erst später gehabt. Aber online auf dem Computer hast du schon richtig so Plattformen gehabt.
Aber es war schwierig für dich, hast
du
gesagt.
Ja, ich habe probiert, das eine Zeit lang zu unterdrücken und ich bin extrem depressiv geworden. Und wir haben beide einen sehr guten Therapeut gehabt. Ich bin auch gerne zu ihm, es hat mir immer schnell geholfen. Und als er entdeckt hat, dass ich einfach Sex blockiert habe, hat er gesagt, hey, aber das ist so eine Urkraft. Die Kraft muss loswerden, sonst geht es kaputt. Und du kannst wählen, du kannst es kanalisieren, du kannst sagen, okay, ich lasse den Sex sein, aber ich tue mich mega austoben in Jiu-Jitsu oder in Malen oder Holzfällen oder irgendetwas, wo du die Energie musst loswerden, aber die musst loswerden, sonst geht es kaputt. Und das hat mich mega eingeleuchtet. Und dann habe ich akzeptiert, ey, das Animalische, das Primitive, das ist auch schön. Das ist ein Trieb, das Wort Trieb benutze ich gerne, weil das ist es wirklich, das spüre ich so, etwas treibt mich. Und seither kann ich das viel besser zulassen. Ich habe das Gefühl, sogar immer besser mit jedem Jahr mehr. Und Sexualität ist für mich ein sehr wichtiger Teil des Lebens. Und es klingt ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, wenn ich das würde verlieren würde, hat es für mich keinen Sinn mehr. Ich habe es probiert ohne und es war nicht lustig. Ja.
Und lang, gell? Was hast du gesagt? Wie lange hast du es unterdrückt?
Also richtig unterdrückt habe ich es vielleicht ein halbes Jahr. Aber wir haben während 3 Jahren probiert, noch eine Zusammenlebenform zu finden, weil es einfach im Alltag so gut gelaufen ist. Aber wir haben beide müssen eingestanden, nein, wir brauchen auch diesen Teil von unserem Leben für uns allein. Dann haben wir eine Zeit lang ganz nah beieinander gewohnt. Er mit seiner damaligen Freundin in der Wohnung obendrauf. Und das hat sie dann... Es war für uns noch nicht so ausbalanciert gewesen. Für sie war das zu nah gewesen. Sie hat dann schlussendlich Schluss gemacht. Und dann haben wir uns getrennt und dann habe ich richtig 2 Jahre habe ich gelebt, habe ich Single gelebt. Wir sind geheiratet geblieben, um füreinander wie eine Fürsorge zu haben, falls nötig. Wir hatten keinen Streit gehabt, wir hatten keinen Grund gehabt, das aufzulösen, bis es einen Grund gegeben hat, nämlich Ich habe mich online verliebt. Das ist so eine Geschichte. Ich war recht auf die Jagd nach der Training.
Hast du gedacht, jetzt musst du dich ausleben oder jetzt musst du...
Ja, völlig unbewusst. Aber es ist wirklich... Weißt du, ich hatte keine Pubertät. Ich hatte nicht Streit mit den Eltern. Ich habe keine wilden Sachen gemacht. Ich bin nicht in den Ausgang, habe mich nicht besoffen, habe keine Drogen gemacht, nichts. Ich habe das wie übersprungen. Ich bin immer gut mit den Eltern ausgekommen. Natürlich habe ich auch meine Sachen erlebt, aber es war eine Sphäre beschränkt. Und ich habe wie gemerkt, irgendwann ist, dass ich das am Nachholen war. Anfangs 40, also fast die... Midlife-Crisis-Zeit, oder? Ich habe sehr viel gemacht und unglaublich Glück, dass ich keine Krankheit eingefangen habe. Als Beispiel sage ich immer, ich bin am Samstag aufs Flugzeug nach London, weißt du, von der Schweiz aus. Dort am Nachmittag gibt es Sauna, eine schwule Sauna, und für die, die das nicht wissen, dort trifft man sich für Sex, es ist nicht schön Brötchen in der Hitze. Es gibt dort Darkrooms und vielleicht ein Labyrinth und Whirlpool. Und überall geht es darum, will ich mit jemandem etwas anfangen oder nicht. Und dann bin ich am Samstag auf London geflogen, in eine All-Night-Sauna. Einfach bis am nächsten Mittag und dann wieder auf die Flugzeug heim. Und ich habe einfach verloren, mit wie viel Mann ich den Sex hatte. Ich habe mich richtig müssen, ja, zum Teil auch beweisen. Ich habe zweifelt, bin ich vielleicht auch hetero, weißt? Was habe ich verpasst im Leben? Was habe ich übersehen, dass das so in diesem Alter noch kommen kann? Mhm. Es hat mich sehr bestätigt, in wer ich bin und was ich gerne habe und was ich kann und so. Und das Feuer hat sich dann plötzlich gelegt. Plötzlich bin ich zufrieden daheim gewesen. Ich habe die Dating-Apps eine Zeit lang nicht angeschaut. Am Abend bin ich alleine daheim gewesen und habe gleich Lust gehabt zum Chatten mit jemandem. Aber ich hatte auch schon gehabt, dass ich mit jemandem in Holland chatte. Dann hatte es schon Apps gehabt, wo man Standort vorgeben konnte. Ich hätte theoretisch können meine App sagen, ich bin jetzt in Amsterdam, wer ist dort online? Von der Schweiz aus. Das habe ich dann wollen, und ich kann nicht wollen, wenn ich die Eltern besuche oder Familie in die Verführung komme, dann zu denken, oh, dort ist jemand, womit ich könnte treffen für Sex. Das habe ich nicht wollen. Aber ich habe gleich ein kleines Gefühl gehabt, ich würde gerne in meiner Muttersprache Holländisch chatten. Wo auf der Welt redet es noch ist, Suriname. Ich habe es gesagt, ich bin in Paramaribo. Aber dort war niemand online.
Das ist eine Stadt in
Suriname. Die Hauptstadt von Suriname. Und es ist auch im Norden von Südamerika, zwischen Guyana und Brasilien, so in dieser Ecke, Venezuela. Und dann hat das App automatisch die Kreisgröße gemacht, und im Norden von Brasilien habe ich ein Profil gesehen mit einem wunderschönen Profilfoto, wirklich ästhetisch bis hin, ein schönes Gesicht und Farbe hängst um, alles super. Ich habe ein Kompliment geschickt, einfach so. Und dann ist eine Antwort gekommen, kannst du Portugiesisch? Du bist Brasilianer, oder? Und ich habe gesagt, nein, aber ich bin Sänger. War dann schon, genau, ich habe dann schon aufgehört. Also ich kann Französisch und Italienisch, und Portugiesisch ist nur eine Variante. Da habe ich mit Google Übersetzer einfach, haben wir einen Chat gestartet. Buchstabengröße 10, 800 Seiten haben wir geschrieben. Wow. Echt, wir haben nicht aufgehört, über alles. Ich habe einen jungen Mann immer hübsch gefunden, und der ist 22 Jahre jünger als ich. Und ich habe gedacht, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht einfach einen Bub aus Brasilien importieren da, und das ist so ein Klischee, oder ein Midlife-Crisis, Single, schwuler Mann, der sich einen jungen Brasilianer kauft. Das kann man nicht machen. Und gleich, wir haben uns getroffen. Er hat so Jobs gehabt, konnte einfach aufhören, und ich konnte ihm sein Ticket zahlen. Und wir haben gesagt, ja, du kommst zu mir, wir schauen, wie das passt. Es kann ja sein, dass wir uns nicht mögen schmecken. Wir hatten keine Videoverbindung gehabt. Dort, wo er gewohnt hat, hat das Internet nicht gelangt. Wir haben nur Texte, ja, und ab und zu Fotos geschickt. Ja. Und wir haben das realistisch angepackt, finde ich. Wir haben gesagt, ja, wir wissen ja nicht, wie es läuft. Du kommst einfach, wir kaufen dir ein Retour-Ticket, musst eh zurückgehen wegen dem Visum. Und dann schauen wir, wie es passt. Also ab dem ersten Moment wieder so. Und nach 3 Monaten hat er zurück müssen auf Brasilien. Und dann haben wir gemacht, ja, so gleich wie möglich kommst du wieder. Hat er also 3 Monate müssen warten. Und dann ist er wiedergekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen eine Partnerschaftsregistrierung. Weil es ist sehr frisch, sehr jung, die Beziehung. Aber wir haben so gut zusammen. Das müssen wir machen. Und einmal Partnerschaftsregistrierung und Trennung kostet das Gleiche wie eine Retour Brasilien. Also warum nicht so? Und dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich kurz vorher mich getrennt von meinem Ex. Dann haben wir gesagt, jetzt gibt es einen Anlass, dass wir die Verbindung, dass wir das offiziell lösen, weil das geht ja nicht. Ich meine, Polygamie ist nicht erlaubt. Und ich habe das auch, ich habe jetzt Priorität verschoben gehabt. Das hat er auch ganz verstanden. Und das haben wir uns getrennt. Wir haben auch dann in der Trennung wie ein Ritual gemacht. Wir haben jemanden gefunden, der ein Ritual geholfen hat, gestalten. Und ich bin kurz vorher in die Kirche beigetreten, dort in Luzern. Und,
er ist auch, was für eine Kirche?
Schweizer reformiert. Mhm. Und das ist auch eine Geschichte, aber das ist ein alles anderes Kapitel. Sehr aus Überzeugung, immer noch. Und wir, er war auch in dem Chor gewesen, und später ist er auch in dieser Kirche beigetreten. Und wir haben mit dem Counselor oder irgendetwas haben wir ein Abschiedsritual vorbereitet und durchgeführt, auch in der Kirche, um uns wirklich in Frieden zu trennen. Und das hat auch sehr geholfen. Es wie in Worte fassen, was man sich eigentlich immer hofft, oder? Dass man in Freundschaft und Liebe kann auseinandergehen und dass es nur ein Abschluss von einem Kapitel ist, aber nicht das Ende von der Freundschaft. Und das hat sehr geholfen. Ja. Aber, und dann ist es auch nachher nicht so schwierig gewesen, zu sagen, jetzt wäre ich so weit, dass wir uns faktisch trennen, vor dem Gesetz auch. Und die Beamtin vom Standesamt hat dann auch gesagt, ja, ich, im Nachhinein hat sie gesagt, ich lasse immer dann die Paar, die sich scheiden können, wählen, wo sie sitzen. Und ich habe sofort gesehen, ihr wollt eigentlich gar nicht trennen. Wir sind, ja, weißt, immer noch in einem Gespräch, in einer Gruppe oder so, wir reagieren synchron. Wie man im Gespräch du nichts ab und zu, die Leute sagen ja, oder hm, das machen wir komplett synchron. Wir sind wirklich aufeinander abgestimmt worden. Vielleicht immer schon gewesen, das weiß ich nicht.
22 Jahre ist schon eine lange Zeit.
Ja. Man hätte kein Kind gross bringen.
Ja.
Ja, eben. Und der neue Partner, das hat, also, Latino, 22 Jahre jünger, das hat geblitzt und gefunkt. Das war fantastisch, echt.
Wie alt
war
der? Also,
aber ich 44, er 22.
Ja, das ist ein grosser Unterschied.
Grosser Unterschied. Und ich war einfach immer schon sportlich und fit gewesen und ich konnte mega mithalten. Ich habe wirklich dann gelernt, eine Nacht durchmachen. Sei es im Bett oder auf einer Party. Wir sind dann elektronische Tanzfestivals. Ich als Opernsänger plötzlich in der Trance und Psytrance und Techno und wirklich, und da bin ich immer noch. Es ist fantastisch. Ich habe absolut eine neue Welt kennengelernt. Und es hat einfach super gepasst. Und nach einem Zeitchen, sagen wir ein Jahr, anderthalb, habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht. Er hat sich zurückgezogen im Schlafzimmer, hat immer mehr Kopfschmerzen gehabt, hat müssen seine Arbeit aufgeben und irgendetwas hat nicht gestimmt. Und dann, nach, wo wir es 3 Jahre gekannt haben, also das war inklusive online gewesen, aber 3 Jahre nach dem ersten Kennenlernen, hat er gesagt, los, ich weiss von deiner Geschichte mit deinem Ex, aber ich habe dir eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Ich befürchte, dass ich eine Frau bin. Und er hat riesen Schiss gehabt, dass ich ihn rausschmeisse. Sie hat riesen Schiss gehabt. In dem Moment, wo sie erzählt hat, hey, ich bin eine Frau, hat es für mich Klick gemacht. Ich habe keine Chance. Weil ich weiss, dass es für mich nicht funktioniert. Sie ist dort immer nur auf Männer. Aber ich habe auch das nachher, wir haben dann sicher unsere Beziehung richtig geöffnet, dass wir je unseren Weg haben können gehen. Ich habe auch gesagt, ich schaue zu dir, ich lasse dich nicht fallen. Aber es bedeutet wahrscheinlich sicher auf Dauer das Ende der Beziehung, weil ich kann das nach meinem Gefühl nicht. Und ich habe gleich gezweifelt. Habe ich dort etwas verpasst? Habe ich verpasst, zu lernen, wie es ist, mit einer Frau Sex zu haben? Ob ich das, ob ich etwas verpasst habe, ob ich etwas nicht gesehen, ob ich Schiss habe? Das könnte auch sein, weil wenn etwas mich nicht anzieht, ist es vielleicht versteckt Angst haben. Das weiß ich nicht. Ich habe alles überlegt. Ich bin in der Freizeit neben der Schule punktuell bei einem Ehepaar Butler. Ganz eine tolle Freundschaft geworden. Und über sie habe ich an einer gewissen Party können einfach wirklich mal ausprobieren mit der Frau. Mit mehreren sogar. Und ich habe gemerkt, ja, Biologie funktioniert. Es ist wahr, es ist für das Land gemacht, aber es reizt mich nicht. Und ich kann es, wenn ich muss. Aber müssen will ich nicht. Und es war für mich auch klar, dass ich muss sagen, nein, das ist wirklich, ich bin echt schwul. Ich habe nichts gegen Leute, die anders sind. Das merke ich jetzt auch. Meine Partnerin will nicht 100% transitionieren. Sie will von unten nicht operiert werden. Sie wählt eine Zwischenform. Und das finde ich total freidenkend. Ich finde das super stark, dass man in einer Welt, wo man schon zu einer Minderheit gehört als Schwule, sich eine kleinere Minderheit angezogen fühlt, transsexuell, und unter den Transsexuellen noch nicht einmal den ganzen Weg gehen will, finde ich sehr freidenkend und sehr stark, wenn man den Mut hat. Jetzt habe ich den
Abend vom Satz. Aber für dich ist es gleich noch eine Frau, also du fühlst dich gleich nicht mehr sexuell hergezogen.
Ja.
Das ist interessant.
Sehr. Es hat auch mit ihrem Verhalten zu tun. Ich kann auch, das wollte ich sagen, ich habe auch nichts gegen Männer, die sich weiblich verhalten. Aber irgendwo ist schon eine Grenze. Und sie ist so eine Frau, wie sie bewegt und wie sie... Sie hat eine Stimm-OP gehabt, echt sensationell, wie ein Mannenstimme kann umoperiert werden und jetzt ist eine Frau-Stimme. Das hat ihr auch gut getan, dass sie nicht mit der weiblichen Äußerlichkeit so mit einer Bassstimme kommt.
Ja.
Sie hat sich viel wohler gefühlt nachher.
Aber es ist spannend, weil was macht denn für dich eine Frau aus?
Eben. Und ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich Leute verletze, die sich betroffen fühlen. Und wenn ich sage, ich bin nicht von dir, fühle mich nicht angezogen oder so. Aber ich kann das nicht mehr ändern. Ich tue das auch nicht verheimlichen. Wo ist die Grenze? Für mich ist es etwas, was richtig mit dem ganzen Körper zu tun hat. Körperbau. Ich weiss aus den Biologie-Lektionen, dass auch die Verteilung von Körperfett im Körper von Mann und Frau ist unterschiedlich. Und das Gefühl ist für mich ganz anders. Es fühlt sich anders an. Und die Tatsache, dass sie noch einen Penis hat, kann mich wie nicht... Das ist es nicht für mich. Und auch dort, oder? Am Anfang hast du ein paar Mal gefragt, wann ist das zu der Penetration gekommen? Das spielt wie keine Rolle, ob Penetration stattfindet oder nicht. In diesem Fall. Sonst finde ich es etwas sehr Schönes unterdessen. Ich kann mich richtig damit anfreunden. Sowohl aktiv als passiv. Das ist für mich ein Reichtum, wenn man das mit einbeziehen kann im Austausch. Ja, und trotzdem. Sie hat ein Gesichts-OP gehabt, so Kiefer verkleinert und so ein bisschen Züge verändert. Und es ist auch sensationell diskret gemacht. Es ist wirklich jetzt ein weibliches Gesicht. Und trotzdem die gleiche Person. Das ist auch sensationell. Es ist viel.
Ich stelle mir sehr schwierig vor für dich. Und für sie.
Ja. Es ist für sie im Moment schwieriger als für mich. Ich hatte eine tiefe Krise. Ich habe einen Retreat gemacht, der mich richtig wieder aufgeleistet hat. Ich hatte eine recht krasse Zeit. Mein Vater ist krank geworden. Die Eltern sind in der Schweiz, sie mussten aus finanziellen Gründen zurück auf Holland, hatten eine Lohnkürzung, hatte eine extrem schwierige Klasse bekommen, körperliche Beschwerden bekommen, die ich nicht heimtun konnte. Ich bin wirklich so aber Partnerin wird. Und irgendwann, das ist wirklich ein anderes Thema, habe ich einen Retreat gemacht, der mich richtig in einem Wochenende einfach zack wieder aufgeleistet hat. Und seither bin ich, das war Sommer 18 gewesen, und seitdem habe ich das Gefühl, ich bin stabil. Probleme sind nicht weg aus dem Leben. Aber ich, Probleme, die ich nicht bewältigen kann, die verstecken mich auch nicht mehr. Es ist nicht einfach und das Leben macht nicht, was ich mir gewünscht, also ja, nein, nicht, was ich mir gewünscht hätte und wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gleich, es verschreckt mich nicht mehr. Ich bin stabil und ich mache daraus. Also auf Englisch sagt man, when life gives you lemons, make lemonade. Das finde ich super schön. Ich tue das, ja.
Du tust es positiv verwerten.
Ja. Und es beißt mich gerade, oder? Das ist positiv. Also man kann das Leben nicht immer positiv anschauen. Aber das, was ich negativ anschaue, das verschreckt mich wie nicht mehr.
Und dann bist du in diesem Fall jetzt noch mit dieser Frau zusammen.
Ja.
Ihr habt aber einen relativ schwierigen Alltag.
Ja. Ja, in aller Liebe, aber es ist schwierig. Und im Moment sage ich, wir leben wie in einer WG, wir haben unser Schlafzimmer getrennt, ich muss meine Sexualität können leben. Ich muss können meine Welt haben, ohne das Gefühl zu haben, dass es irgendetwas nicht passt. Ich lebe also wieder sexuell wie ein Single. Und das habe ich richtig gelernt, kann ich sagen. Und ich genieße das. Ich sage im Moment, ich suche sicher keine neue Beziehung, auch wenn wir jetzt uns physikalisch würden trennen. Obwohl ich jetzt auch alle Freiheit habe, einen Liebhaber mit heimzunehmen. Die Liebhaber wollen das nicht immer, wenn sie wissen, dass du in einer WG wohnst. Aber ich habe das Bedürfnis gar nicht, wieder einmal eine Beziehung aufzubauen und wieder einmal die Bindung anzugehen und das nächste Risiko einzugehen, dass es wieder mich auseinanderreißt. Das mache ich nicht mehr.
Nie mehr.
Sage ich jetzt. Aber ich weiss auch, dass wenn die Hormone spielen, ob das jetzt Liebeshormone sind oder sexuelle, dass das sich so ändern kann. Das weiss ich auch. Aber jetzt sage ich mit meinem Verstand, nein. Ich bin nicht dafür offen.
Was brauchst du, um dich zu verlieben? Was muss ein Mann haben?
Ja, das die Antwort erklärt wahrscheinlich ein bisschen, warum ich die zwei Partner hatte in meinem Leben. Authentische Leute. Eigentlich ist mir grundsätzlich egal, wie jemand aussieht. Ja, mit grossem Übergewicht kann ich nicht so umgehen. Aber sonst ist mir eigentlich völlig egal. Der Mensch muss authentisch sein, integer. Und meine beiden Ex, muss ich jetzt so zusammenfassen, die wirst du nie sehen lügen. Die lügen nicht. Die haben so eine Direktheit, so eine Unmittelbarkeit in sich selber sein, dass die das Wort Lügen gar nicht ins Vokabular. Die habe ich nicht so auf diesen Kriterien ausgesucht, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, das sind Typen, die mich reizen, Typen, die ich merke, das ist eine Authentizität. Und auch ein bisschen fürsorglich sein, zu jemandem schauen. Also mein erster Partner habe ich ja wie aus einer schwierigen Familie können zeigen, hey, schau mal, wie das bei mir geht. Meine Eltern haben ab dem ersten Moment, ich habe einen Bruder, haben dann plötzlich gesagt, jetzt haben wir drei Söhne, oder? Die haben wirklich völlig umarmt, mitgenommen in die Ferien, ist immer willkommen gewesen bei uns. Und das habe ich auch ein bisschen mitbekommen, natürlich, dass einfach das Inklusive. Mhm. Und ich, ja, mit dem zweiten Partner war es auch so gewesen, für mich eine riesige Chance, so einen hübschen. Ich habe nicht unbedingt einen jungen Partner gesucht, aber er war so hübsch. Und sie ist so hübsch, das ist echt ein Model. Ich zeige dir nachher ein paar Fotos. Mhm. Das war ein Privileg gewesen, aber auch die Persönlichkeit, wo ich merke, es hat Reibungen, Schwierigkeiten, eine Härte in der Ehrlichkeit. Weißt, eine Art von Unmittelbarkeit, habe ich gesagt, aber auch eine Art von Unaufhaltbarkeit in einem Ziel verfolgen. Von beiden habe ich viel gelernt im Sinne von, du bist dir selber am nächsten. So bin ich gar nicht erzogen worden. Und im Laufe des Lebens muss man das lernen, glaube ich, sonst wird man sehr abhängig. Ja, das Körperliche, ich stehe eher auf schlank, klein. Ist auch entstanden. Mein Ex ist gleich gross wie ich, aber auch viel schlanker als ich. Viel feiner. Ja. Und der Brasilianer ist auch 20 cm kleiner als ich. Und auch filigran ist das richtige Wort. Und von der Persönlichkeit her, ja, ich brauche schon irgendwo das Feuer. Irgendwo jemand, wo man kann auch sagen, jemand, der Hoden hat.
Balls.
Ja, genau. Jemand, wo auch kann Gas geben auf eine Art. Ja. Sonst finde ich es schwierig, das zu benennen. Ich habe mich auch schon verliebt in einen Mann. Ich habe einen Mann getroffen in der Sauna. Der war ein paar Jahre älter als ich. Aber auch vom Körperbau kleiner, feiner. Und das hat auch recht getatscht. Und eine Zeit lang habe ich nur an ihn gedacht. Es hat weniger mit dem Alter zu tun, ist meine Erfahrung. Aber ja, Und ich glaube auch sehr an den Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Verliebt werden kann ich recht schnell. Liebe spüre ich für alle. Aber richtig Liebe für eine Person und mich binden, das braucht dann schon mehr. Wenn ich jetzt jemanden treffe, sage ich, ich suche nicht eine neue Beziehung, aber ich schließe es nicht aus. Und bei mir gilt das und ich finde das wichtig und ich finde das schön. Und mit dem musst du umgehen, sonst hat es keine Zukunft. Und sonst hätte es dann jetzt auch nicht müssen sein. Dann werde ich auch lieber nicht ein Date stattfinden. Weißt du, mit falschen Hoffnungen ein Date stattfinden, weil man einfach notgeil ist, das finde ich nicht richtig. Man muss im Klaren sein, über was man erwartet. Sonst kann ich es nicht.
Wie reagieren Männer auf das?
Ja, das kommt ein bisschen auf das Thema drauf ab. Zum Teil habe ich schon richtig erlebt, dass jemand sagt, okay, hey, dann hätte es nicht müssen sein, wir suchen jeden anderen. Sogar, dass es bei mir daheim, dass er schon reingekommen ist und ich gesagt habe, hey, es ist um etwas Körperliches gegangen. Ich habe gesagt, ich schmücke das und ich mag das nicht verlieren. Wir gehen entweder jetzt zusammen duschen oder du gehst wieder heim. Dann ist er heimgegangen. Es war nicht mega grusig, aber einfach, ich bin dort klar gewesen und dann ist er auch wirklich heim. Und das verletzt mich dann auch nicht, oder? Dann bin ich nachher sogar eigentlich erleichtert, dass ich den Mut hatte, das zu sagen. Weil das finde ich nicht einfach. Aber das bestärkt mich dann in dieser Haltung.
Hast du dich je unsicher in deiner Männlichkeit gefühlt?
Nach der Trennung bin ich auf der Suche gewesen, bin ich nicht heimlich irgendwie auch noch hetero. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich mich unsicher gefühlt habe in der Sexualität. Ich kann an sich... ich denke, was für Männer schon noch oft das Thema ist, ist Schwanzgröße. Und ich weiss, das habe ich von Anfang an gewusst, aus den Büchern, oder? Wenn man sich von oben anschaut, ist es anders, als wenn jemand anderes dich anschaut. Das kannst du nicht selber richtig beurteilen. In dem Sinn bin ich richtig, habe ich richtig Abstand gehalten zu diesem Thema. Aber irgendwann, das ist noch nicht so lange her, sagen wir mal nach der Trennung, habe ich schon gemerkt, dass ich mich nicht beklagen darf. Und das hat mich unglaublich viel stärker gemacht. Das ist ganz speziell, wie das funktioniert hat. Trotz, dass es mich nie gestört hat, dort Zweifel zu haben, hat es mir einen richtigen Boost gegeben, wo ich gewusst habe, okay, ich muss nicht zweifeln. Es ist nur speziell eigentlich, dass so das mitspielt. Ich würde immer mit Wörtern behaupten, nein, it's not the size that attracts the flies. Das habe ich von einem Australier gemacht. Ich habe es nicht mit einem australischen Akzent.
Also es ist so lustig. Aber es ist noch interessant, weil es ist ja etwas, wo du nichts dafür kannst.
Eben. Das und kannst du nicht ändern. Und dass
so bestärkt.
Ja.
Ist ja mega oberflächlich.
Mega. Aber öffne jedes Dating-App oder Dating-Website und das ist einer der Hauptthemen. Das haben die meisten auch im Profil, welche Größe du hast, damit du kannst Leute darauf suchen. Und langsam habe ich mich damit abgefunden und das ist für mich okay. Aber für mich ist total egal, was der andere hat. Solange ich damit umgehen kann. Wenn es irgendwie... Größe ist egal, in dem Sinn, für den Sex selber. Das Erlebnis ist anders, das ist klar. Und größer ist nicht immer besser. Und kleiner ist nicht immer schlechter. Ich habe wirklich alles erlebt. Ich finde es älter werden furchtbar. Ich finde das so ein ungerechtes System. Ich finde das so schwierig, dass der Körper einfach nicht mehr macht, was du dir gewohnt bist. Und... Das Älterwerden hat auch schöne Aspekte, habe ich auch gesagt, weißt, ich kann besser umgehen mit Leuten und mit den Eltern von meinen Kindern in der Klasse. Aber das körperliche Älterwerden finde ich so eine dumme Erfindung. Es wäre doch viel logischer für uns als Mensch, wenn wir zum Höhepunkt können zuleben und dann sagen, hey, ciao, schön gewesen, ciao. Oder? Ich finde es einfach... Und das männliche... Abwassersystem ist auch nicht gut entworfen, wenn du weißt, was ist es? ich glaube, man sagt 60-60, ich glaube 60% der Männer von 60 Jahren alt hat Prostatabeschwerden. Dann ist doch etwas schief, oder? Müsste das Ganze können austauschen oder was auch immer. Das stört mich, das hat mich mein Leben lang schon gestört, die Ungerechtigkeit im Älterwerden. Und ich kann das natürlich nicht ändern und ich habe mich auf eine Art und damit abgefunden. Ich kann auch ein bisschen darüber lachen, aber es spielt auch immer wieder mit.
Das war «Untenrum», ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Naomi Gregoris, Sound von Nick van Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.